Wir möchten fortfahren, auf diese gewaltige Kraft zu schauen, die in unser Leben kommen kann, wenn wir lernen, wie wir Gott in allen Situationen preisen können. Gott erlaubt Satan, seine Kinder auf vielfältige Weise zu belästigen und zu beunruhigen. Warum glaubst du, lässt Gott das zu? Gott ist weise und könnte Satan in einem Augenblick vernichten, wenn er möchte. Aber er tut es nicht, weil er dadurch etwas Gutes erreicht. Das ist der Grund, warum er zugelassen hat, dass Satan weiter existiert. Feuer zum Beispiel ist gefährlich, aber es kann Gold läutern. Auf dieselbe Weise kann Gott die Prüfungen und Verfolgungen und die Unterdrückung benutzen, die Satan über seine Kinder bringen kann, um sie zu läutern, genauso wie Gold geläutert wird. Aber wir müssen auf eine richtige Weise, auf eine gute Art und Weise auf diese Prüfungen und Versuchungen reagieren. Und die richtige Art und Weise, darauf zu reagieren, ist mit einem Geist des Lobpreises, wenn wir Glauben haben. Herr, ich werde nicht klagen. Ich leide vielleicht, ich gehe durch eine schwere Zeit, aber ich werde meinen Glauben nicht verlieren. Gott ist auf dem Thron, der Teufel wurde am Kreuz besiegt. Meine Sünden sind vergeben. Meine Vergangenheit ist ausgelöscht. Ich bin auf meinem Weg in den Himmel. Jesus ist mein Herr, mein himmlischer Bräutigam. Und Gott bewirkt, dass alle Dinge zu meinem Besten dienen. Und wenn wir in jeder Situation auf diese Weise im Geist der Danksagung und des Lobpreises verharren, weißt du, was dann passiert? Ich möchte dir einen wunderbaren Vers im Psalm 50 zeigen. Im letzten Vers, im Psalm 50, Vers 23, lesen wir Folgendes. Wer ein Opfer des Dankes bringt, der ehrt mich, sagt der Herr, und macht einen Weg auf, dass ich ihm mein Heil, meine Befreiung zeige. Das ist die wörtliche Übersetzung dieses Verses, dass jeder, der Gott ein Opfer des Dankes bringt, Gott ehrt. Dadurch bereitet er für Gott einen Weg, ihm Gottes Befreiung oder sein Heil zu zeigen. Was heißt das? Das heißt, dass du, wenn du gerade in diesem Augenblick in der Klemme sitzt und möchtest, dass Gott dich daraus befreit, dann musst du für Gott einen Weg bereiten, damit Gott dir diese Befreiung zeigen, damit Gott dir diese Befreiung bringen kann. Gott wird die Befreiung bringen, aber Gott kann das nicht tun, bis du dafür für ihn einen Weg auftust. Und die Art und Weise, wie wir diesen Weg auftun, besteht darin, dass wir den Herrn loben. So steht es hier. Wer ein Opfer des Dankes bringt, macht für Gott einen Weg auf, damit Gott in dieser Situation eine Befreiung bringen kann. Das bedeutet, dass es viele Situationen gab, aus denen wir hätten befreit werden können, wenn wir Gott gepriesen hätten, anstatt über Menschen und über den Teufel zu klagen, weil Lobpreis ein Kennzeichen des Glaubens ist. Sie glaubten seinen Worten, sie sangen sein Lob. Wenn du Gott nicht preist, kann Gott nichts für dich tun, weil du ihm nicht glaubst. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber mit Glauben, so lesen wir im Hebräerbrief, kannst du Löwen den Rachen stopfen, du kannst Feinde in die Flucht schlagen, du kannst Gefängnistüren öffnen. Mit Glauben haben Leute sogar ihre toten Kinder durch Auferstehung wiederbekommen. Glaube ist eine gewaltige Macht und Glaube manifestiert sich im Lobpreis. Gebet allein kann uns nicht aus einer Situation befreien. Es ist gut zu beten, wenn du in der Klemme sitzt, aber zusätzlich zum Gebet müssen wir lernen, Gott zu loben. Mit anderen Worten, wir müssen weiter beten, bis wir den Punkt erreichen, wo wir nicht mehr länger beten müssen. Wir haben dann eine Gewissheit in unserem Herzen, dass der Heilige Geist uns ein Zeugnis in unserem Herzen gibt, dass Gott unser Gebet erhört hat. Und dann, was tun wir danach? Nehmen wir an, du bittest um etwas und nach einer gewissen Zeit hörst du ein Zeugnis in deinem Geist, dass diese Bitte gewährt wurde. Was tust du dann? Du lobst dann Gott, du dankst ihm. Glaube ist dann geboren und wir glauben, dass wir empfangen haben, wie Jesus sagte, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Du kannst das nicht gleich zu Beginn tun, aber wenn du mit dem Gebet fortfährst, kommst du an den Punkt, wo du glaubst, dass du empfängst. Obwohl die Antwort noch nicht gekommen ist, du kannst die Antwort noch nicht sehen, doch du lobst Gott. Und dann werden wir empfangen, wofür wir gebetet haben. Und wenn dieser Punkt kommt, dann hören wir auf mit dem Gebet und fangen an, Gott zu preisen. Das ist der Beweis des Glaubens. Und dann tun wir durch diesen Lobpreis einen Weg auf dem Gott uns seine Rettung zeigt. Es gibt dafür ein wunderbares Beispiel im Alten Testament, in 2. Chronik, Kapitel 20. Es ist schade, dass einige Gläubige das Alte Testament nicht lesen, besonders die Bücher der Chronik. Sie sind damit nicht so vertraut. Aber hier ist eine schöne Geschichte in 2. Chronik 20, wo wir von einer großen Menge von Feinden lesen, die König Josaphat umzingelten. Und als König Josaphat von einer solch großen Menge umzingelt war, tat er das, was absolut richtig war. Er rief das ganze Volk Juda zusammen, um Gott unter Fasten und Gebet zu suchen. Und sie beteten zu Gott und erkannten drei Dinge an. Weißt du, was sie zu Gott sagten? Sie sagten in 2. Chronik 20, Vers 12 folgendes. Sie erkannten ihre Hilflosigkeit an, sie erkannten ihre Torheit an und dann erkannten sie ihren Glauben an. Das sind die drei Dinge, die auch wir anerkennen müssen. Es ist leicht, unsere Hilflosigkeit und unsere Torheit anzuerkennen und zu sagen, Herr, wir haben nicht genug Kraft in dieser Lage, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das können wir in allen Situationen sagen, aber nichts passiert, wenn du dort Halt machst. Du musst weitergehen und sagen, aber wir glauben, Herr, dass du uns antworten wirst. Beachte nun das Gebet, das Josaphat hier in 2. Chronik 20 in den Versen 6 bis 12 betete. Als erstes lobte er Gott in Vers 6 für seine Souveränität und Allmacht und sagte, Herr, du bist der Herrscher über alle Königreiche der Heiden. Du siehst, das ist ein Muster für unser Gebet. Es ist etwas, was wir von Josaphat lernen können. Beachte sieben Dinge. Als erstes pries er Gott für seine Souveränität. Er sagte, Herr, du bist der Herrscher über alle Königreiche der Heiden. In deiner Hand sind Kraft und Macht, und niemand kann dir widerstehen. Wisst ihr, wenn wir zu Gott beten, dann ist es gut, uns zuallererst an die Souveränität Gottes zu erinnern. Jesus sagte, wenn ihr betet, sprecht unser Vater. Und dann was? Der du bist im Himmel. Das bedeutet, wir beten zu dem, der der souveräne Herrscher des Himmels ist. Das Zweite, woran Josaphat Gott und sich selbst erinnerte, war, was Gott in der Vergangenheit getan hatte. In Vers 7 sagte er, Herr, bist du nicht der eine, der die Kanaaniter aus diesem Lande vertrieben und es den Nachkommen Abrahams für immer gegeben hat? Wenn wir uns an das erinnern, was Gott für uns in der Vergangenheit getan hat, dann weckt das wirklich unseren Glauben. Manchmal stehst du einer schwierigen Situation gegenüber und du meinst, dass es keinen Ausweg gibt. Warum blickst du dann nicht auf dein Leben zurück und denkst an die vielen, vielen Male in deinem Leben, wo du glaubtest, dass es keinen Ausweg gibt? Und Gott macht einen Ausweg. Das weckt Glauben in deinem Herzen. Und drittens lesen wir, dass Josaphat Gott an seine Verheißung in seinem Wort erinnerte. Er sagte, hast du nicht gesagt, Herr, wenn Unheil oder das Schwert über uns kommt und wir stehen vor dir in diesem Haus, Vers 9, und schreien zu dir, dann wirst du uns befreien. Das ist etwas anderes, was gut ist, wenn wir in einer Zwickmühle sind. Irgendeine Verheißung nach Gottes Wort, es könnte eine einfache Verheißung sein, die wir im Psalm 50 sehen, wo es heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Sage zum Herrn, du hast das versprochen, tu es jetzt. Es ist gut, die Verheißungen in der Heiligen Schrift zu kennen. Es ist gut, die Verheißungen Gottes in der Heiligen Schrift zu memorieren, damit du sie im Gebet zitieren kannst. Das stärkt den Glauben. Es ist Kraftstoff für den Glauben. Es ist so, als ob man Benzin ins Feuer schüttet, dann brennt das Feuer heller. Wenn du keine Verheißungen hast, dann brennt das Feuer des Glaubens sehr schwach. Und viertens lesen wir in Vers 11, dass er Gott mit den Worten erinnerte, wir sind dein Eigentum, dein Erbe. Wir sind nicht bloß wie andere Völker in der Welt. Wir sind dein Eigentum. Du hast uns erkauft. Und das ist das vierte, was wir zu Gott sagen können. Herr, du hast uns auf Golgatha erkauft. Das Blut Jesu hat mich erkauft. Ich bin Gottes Eigentum. Du bist Gottes Eigentum und Erbe. Du hast das Blut Jesu Christi am Kreuz erkauft. Und fünftens sagte er Gott, was wir bereits vorher gesehen haben. Herr, wir haben keine Kraft. Wir sind schwach. Das ist etwas anderes, was wir anerkennen müssen. Manchmal denken wir, dass wir sehr stark sind, aber wir sind tatsächlich sehr schwach. Und es ist gut für uns, das anzuerkennen. Sage, Herr, ich bin schwach. Ich kann diese Situation nicht meistern. Das ist viel zu viel für mich. Und sechstens sagt er im gleichen Vers 12, Herr, ich bin nicht nur schwach, ich habe keine Weisheit, was ich in dieser Lage tun soll. Das ist auch gut für uns anzuerkennen, statt zu denken, dass wir klug und fähig sind. Sage, Herr, ich habe keine Weisheit. Die Bibel sagt in Jakobus 1, Vers 5, mangelt es jemand an der Weisheit, dann bitte er Gott darum. Und Gott wird es ihm gern geben. Aber du musst demütig sein und sagen, Herr, ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation fertig werden soll. Das war der sechste Punkt. Und schließlich siebtens, hier musst du aufhören. Er sagte, unsere Augen sehen nach dir. Wir vertrauen auf dich. Siehst du das? Lass mich diese sieben Punkte nochmals durchgehen. Als erstes pries er Gott für seine Souveränität und Allmacht in Vers 6. Zweitens erinnerte er sich in Vers 7 daran, was Gott in der Vergangenheit getan hatte. Drittens erinnerte er Gott in Vers 9 an seine Verheißung. Viertens erinnerte er Gott in Vers 11 daran, dass wir sein Eigentum sind. Und dann erinnert er Gott in Vers 12 an drei Dinge. Erstens, wir haben keine Kraft, damit fertig zu werden. Wir haben keine Weisheit, sondern wir verlassen uns auf dich. Wir vertrauen dir vollständig. Und wir lesen im Rest dieses Kapitels, nimm dir Zeit, es zu lesen. Die Feinde wurden vollständig besiegt. Sie zogen hinaus und priesen Gott. Sie nahmen keine Waffen mit, keine Bogen, keine Pfeile. Sie zogen einfach hinaus und priesen den Herrn. Josaphat glaubte Gott und er sandte einen Chor von Leuten hinaus, die Gott priesen. Und wir lesen in Vers 22, als sie anfingen mit Danken und Loben, genau wie es im Psalm 50, Vers 23 heißt, öffnete der Herr eine Tür für sie, eine Tür der Befreiung, und die Feinde wurden besiegt. Und nicht nur wurden die Feinde besiegt, wir lesen später in diesem Kapitel, dass Israel vom Besitz der Feinde reich wurde. Das ist das Geheimnis, in welcher Lage du auch bist. Lerne Gott auf Grundlage dieser sieben Punkte, die ich erwähnt habe, zu preisen. Und du wirst feststellen, dass Gott für dich eine Tür auftut, um befreit zu werden.